Liebe Gemeinde, es geschah vor genau 13 Monaten, am 7. Januar 2015. Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitung Charlie Hebdo und auf einen jüdischen Supermarkt in Paris im Namen Allahs. 17 Menschen werden dabei ermordet. Und zum Jahrestag, dann ein Jahr später, Anfang Januar 2016, brachte die Redaktion von Charlie Hebdo nun eine 32-seitige Sonderausgabe heraus, in einer Auflage von etwa 1 Million. Und auf dem Titelblatt sieht man einen blutverschmierten, bärtigen Mann, ausgerüstet mit einer Schnellfeuerwaffe. Er soll offensichtlich einen Terroristen auf der Flucht darstellen. Und darüber der Titel der Sonderausgabe von Charlie Hebdo: Ein Jahr danach, der Mörder ist immer noch auf der Flucht. Un an après, l'assassin court toujours. Der Mörder immer noch auf der Flucht. Und die Frage, wer ist dieser Mann? Wen soll die Karikatur darstellen, die der Herausgeber Laurent Sourisseau gezeichnet hat? Die französische Nachrichtenagentur AFP hat sehr schnell gemerkt, dass die dargestellte Person offensichtlich an den Gott der Christen erinnern soll. Das lässt die Symbolik auch eindeutig erkennen. Und man fragt sich, warum? Warum wird zur Erinnerung eines Mordanschlags, der von bekennenden Moslems im Namen Allahs ausgeführt wurde, von der hauptbetroffenen Zeitung ausgerechnet gegen den Gott der Bibel gehetzt? Indem man ihn als einen Terroristen darstellt, mit blutverschmierten Händen. Nun, die Erklärung des Herausgebers klingt ziemlich gewunden. Es gäbe auch Frömmler anderer Religionen, die nicht ertragen würden, wenn über ihren Glauben gelacht werde. Aber das war ja nicht das Thema. Es ging ja nicht um den Jahrestag der Freiheit zur Blasphemie, sondern es ging um den Terroranschlag. Und als ich das las, musste ich sofort denken, haben die vielleicht Angst gehabt vor Allah? Oder zumindest vor denen, die sich auf ihn berufen? Glaubt Charlie Hebdo möglicherweise, dass es weniger gefährlich sei, über den Gott der Bibel zu lästern und ihn als Terroristen zu bezichtigen, als über Allah? Und das ist unsere Frage heute Morgen. Ein Gott zum Fürchten? Fragezeichen. Haben Christen und Moslems den gleichen Gott? Oder man müsste genauer sagen, haben sie denselben Gott? Ist das ein und dieselbe Person, Allah und Gott? Und woran könnte es liegen, dass etwa Laurent Sourisseau, der Charlie Hebdo-Herausgeber, den Gott der Bibel weniger fürchtet, obwohl er ihn zugleich offensichtlich verachtet oder möglicherweise sogar hasst? Und zwar so sehr verachtet und so sehr hasst, dass er ihn als grimmigen, blutbesudelten Terroristen in millionenfacher Auflage der Öffentlichkeit präsentiert. Und wie stehen wir zu diesem Gott? Was empfinden wir zum Beispiel, wenn er in dieser Weise verlästert wird? Das ist ja schon ein interessanter Testfall. Wie reagieren wir eigentlich darauf? Wie ernst nehmen wir ihn? Was ist er uns wert? Und könnten wir uns vorstellen, dass dieser Gott auf eine solche Bezichtigung irgendwie reagieren wird? Also, dass von den bekennenden Christen keinerlei Gewalt zu erwarten ist, das setzen offensichtlich alle wie selbstverständlich voraus. Und diese Erwartung ist auch begründet und lässt sich mit Zahlen belegen. Wie die Organisation Open Doors ermittelt hat, wurden im letzten Jahr weltweit mehr als 100 Millionen Christen verfolgt und mit Gewalt bedroht. Und der Weltverfolgungsindex zeigt, dass unter den 10 Staaten, in denen Christen am stärksten unterdrückt werden, in acht der ersten zehn, der islamische Extremismus die Hauptquelle dafür darstellt. Und dagegen ist kein einziges Land bekannt, in dem Moslems sich einer christlich begründeten Verfolgung und Bedrohung für Leib und Leben ausgesetzt sehen. Und trotzdem gibt es nicht wenige Zeitgenossen, die behaupten, bei Allah und dem Gott der Bibel handele es sich im Letzten um dieselbe Größe. Und die gewaltanwendenden Moslems hätten ihren Allah und ihren Koran und ihren Mohammed nur falsch verstanden. In Wirklichkeit fordere der gar keine Gewalt. So hören wir es ja immer wieder, gerade auch in der jüngsten Diskussion. Und dann empfehlen wohlmeinende Zeitgenossen dem Islam, er soll doch auch mal so etwas wie eine Aufklärung durchlaufen. Er solle sich etwas modernisieren, auf dem Weg hin zu dem, was man dann Euro-Islam nennt. Und wenn das gelinge, dann werde es auch irgendwann keinen Terror mehr im Namen des Islam und Allahs geben. Und dann werde sich zeigen, dass doch letztlich alle, ob sie sich nun auf die Bibel berufen oder auf den Koran, ich habe ihn auch mal hier mitgebracht zur Einsicht, ob sie sich nun auf Jesus berufen oder auf Mohammed, dass doch letztlich alle an denselben Gott glaubten und dass weder der eine noch der andere Gott zu fürchten sei. Hinter dieser weit verbreiteten Auffassung stecken zwei Missverständnisse. Und auf diese beiden Missverständnisse möchte ich heute Morgen versuchen einzugehen. Das erste Missverständnis lautet, der Koran lehrt keine Gewalt. Das ist das erste Missverständnis. Der Koran lehrt keine Gewalt. Dazu müssen Sie sich nur Mohammeds eigene Biografie ansehen. Also wenn es um die Ausbreitung des Islam geht, hat Mohammed Gewaltanwendung nicht nur gefordert und legitimiert, sondern auch selbst ausgiebig praktiziert. Also man könnte sagen, die deutlichste Auslegung der zur Gewalt aufrufenden Stellen des Korans gibt uns Mohammeds eigene Biografie und eigene Praxis. Ein sogenannter Euro-Islam wäre mit dem Propheten niemals zu machen gewesen, sondern hätte in ihm einen erbitterten Gegner gefunden. Jean-Claude Barrot hat 1992 ein vielbeachtetes Werk über den Islam in seinem Kampf gegen die moderne Welt geschrieben. Und da sagt Barrot, Zitat, Mohammed ist der einzige Religionsgründer, der auch Eroberer war. Warum sollte man das vergessen? Zu dieser Einsicht gelangt auch ein ägyptischer Imam. Das wäre so ein guter Vertreter für den Euro-Islam eigentlich gewesen. Er war ein sehr friedliebender Imam, zugleich Professor für islamische Geschichte an der Al-Azhar-Universität in Kairo. Und er berichtet, ich war in einer Familie aufgewachsen, die im Islam fest verwurzelt war und hatte selbst islamische Geschichte studiert. Mit radikalen Gruppen hatte ich nichts zu tun, aber einer meiner muslimischen Freunde war ein Mitglied einer islamischen Gruppe, die aktiv Christen abschlachtete. Die Ironie war, dass er ein Chemiestudent war und erst kürzlich angefangen hatte, seinen Glauben ernst zu nehmen. Er war aktiv im Dschihad. Eines Tages fragte ich ihn, warum bringst du unsere Nachbarn und Landsleute um, mit denen wir aufgewachsen sind? Der war zornig und verblüfft über meinen Vorwurf, das solltest du von allen Muslimen doch am besten wissen. Du bist doch Professor. Die Christen haben den Ruf des Islam nicht angenommen und sie sind nicht bereit, uns die Kopfsteuer für das Recht, ihren Glauben auszuüben, zu bezahlen. Darum bleibt für sie nur das Schwert des islamischen Gesetzes. Meine Gespräche mit ihm, schreibt dieser Imam, oder jetzt muss man schon sagen ehemaliger Imam, trieben mich dazu, über den Koran und den islamischen Gesetzbüchern zu brüten, in der Hoffnung, irgendetwas zu finden, das dem, was er sagte, widersprach. Doch an dem, was ich dort las, gab es nichts zu rütteln. Mir wurde klar, dass ich als Muslim nur zwei Möglichkeiten hatte. Ich konnte mir entweder weiterhin den christianisierten Islam zu eigen machen, den Islam des Friedens, der Liebe, der Vergebung, den Islam, der für den Staat und die Kultur Ägyptens wie maßgeschneidert war. Und auf diese Weise könnte ich meinen Job und meinen Status behalten. Oder ich konnte mich der islamistischen Bewegung anschließen und mir den Islam zu eigen machen, der dem Koran und den Lehren Mohammeds entsprach. Viele Male versuchte ich, die Art von Islam, die ich praktizierte, vor mir selbst zu rechtfertigen. Und in dem Bestreben, dem Dschihad und der Tötung von Nichtmuslimen aus dem Weg zu gehen, griff ich nach jeder Auslegung des Korans, die ich finden konnte. Doch überall wurden diese Praktiken befürwortet. Die meisten Gelehrten waren sich einig, dass Muslime den Dschihad gegen die Ungläubigen und gegen die Abtrünnigen, also die Ungläubigen, das sind die, die den Islam ablehnen, und die Abtrünnigen, das sind die, die dem Islam den Rücken kehren, dass gegen die alle der Dschihad geführt werden müsse. Im Koran hieß es, Mohammed sei gesandt, um der Welt die Barmherzigkeit Gottes zu zeigen. Doch er wurde zu einem Militärdiktator, der andere angriff, tötete und ausplünderte. Allah, der Gott, der im Koran geoffenbart wird, ist kein liebender Vater. Es heißt dort, er verlange danach, Menschen in die Irre zu führen, Sure 6,39. Er hilft denen nicht, die von ihm in die Irre geführt werden, Sure 30,29. Und er verlangt danach, mit ihnen die Hölle zu bevölkern, Sure 32,13. Soweit der ehemalige Imam, der nach einer dramatischen persönlichen Krise schließlich Christ wurde und sich heute Mark Gabriel nennt. Die Zitate zum Kampf, zum gewalttätigen Kampf gegen die Andersdenkenden sind in der Tat im Koran weit gestreut. Ich zitiere nur mal ein paar Beispiele, Sure 287, und er schlagt sie, da sind die Juden und die Christen gemeint, wo immer ihr auf sie stoßt, und bekämpft sie, bis die Verführung aufgehört hat und der Glaube an Allah da ist. Oder Sure 491, nehmt keinen von ihnen zum Freund, und so sie euch den Rücken kehren, ergreift sie und schlagt sie tot, wo immer ihr sie findet. Sure 8, Vers 12, so haut einer auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab. Sure 8, Vers 17, und nicht ihr erschluget sie, sondern Allah erschlug sie. Sure 8, Vers 40, und kämpft gegen sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt. Noch ein letztes Beispiel aus einer langen Reihe. Etwa Sure 924, O ihr, die ihr kämpft, die ihr glaubt, kämpft wieder die Ungläubigen an euren Grenzen, und wahrlich lasst sie die Härte in euch verspüren und wisst, dass Allah mit denen ist, die ihn fürchten. Der Befund ist sehr eindeutig. Und er entlarvt, dass es ein krasses Missverständnis zu behaupten, der Koran lehre keine Gewalt. Aber nun kommt eine zwangsläufige Frage auf, die lautet, hat es nicht auch die Kreuzzüge im Namen des Christentums gegeben? Hat es nicht auch die Kreuzzüge im Namen des Christentums gegeben? Das ist wohl wahr, schlimm genug. Aber man muss gleichzeitig sagen, wo so etwas geschah, da geschah es eindeutig gegen den erklärten Willen Jesu und der Bibel. Das Neue Testament lehrt, etwa Römer 13, eindeutig das Gewaltmonopol des Staates. Und Jesus hat persönlich davor gewarnt in Matthäus 26, Vers 52 und gesagt, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Das ist eine eindrückliche Warnung vor jeder Gewalt. Und er hat das in der Situation gesagt, als er gefangen genommen wurde von der römischen Soldateska, und als einer seiner Leute dem ihn gefangennehmenden Soldaten das Ohr abschlug und Jesus heilte das Ohr dessen, der ihn gefangen nehmen wollte. Und dann sagte er diesen Satz, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und das führt uns nun zum zweiten Missverständnis, das wir heute Morgen klären müssen. Das erste lautet, der Koran lehrt keine Gewalt, der Islam des Mohammed ist friedlich. Und wenn informierte Menschen diesen glasklaren Gegensatz zwischen Islam und christlichem Glauben entdecken, zwischen Koran und Bibel, zwischen der Lehre Mohammeds und der Lehre Jesu Christi, zwischen dem Gott der Bibel, der sich als absolut wahrhaftig und heilig offenbart, und dem Allah des Koran, der uns auch im Koran dargestellt wird als listig und dass er bestimmte Leute gezielt in die Irre führe, wenn man sich diesen Befund vor Augen führt, dann kommen viele zu dem Schluss, dass sie sagen, der Gott der Bibel ist nicht zu fürchten. Der Gott der Christen kann mir nicht gefährlich werden. Und das ist das zweite Missverständnis. So würde ja mancher auf den ersten Blick unsere Ausgangsfrage beantworten, ein Gott zum Fürchten? Auf keinen Fall. Und glauben Christen und Moslems an denselben Gott? Dann würde mancher sagen, nun gut, vielleicht liegt gerade hier der Unterschied, den Allah des Koran muss man fürchten, und den Gott der Bibel nicht. Aber auch diese Aussage erweist sich bei näherer Betrachtung als ein Missverständnis. Und wir wollen die verbleibenden Minuten jetzt nutzen, dieses Missverständnis aufzuklären. Denn an diesem zweiten Missverständnis hängt für uns noch viel mehr persönlich als an dem ersten Missverständnis. Und mein Kronzeuge dafür, dass auch der Gott der Bibel zu fürchten sei, ist Jesus selbst. Jesus, der Sohn Gottes, hat ja sehr viel über die Liebe Gottes gesprochen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern gerettet werden. Jesus hat viel über die Liebe Gottes gesprochen. Aber Jesus hat auch schockierende Worte wie das folgende gesagt. Das steht im Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 28. Und da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch viel mehr vor dem, der Leib und Seele töten kann in der Hölle. Und da spricht Jesus über den Vater im Himmel. Das ist ein schockierender Satz. Matthäus 10, 28, Sie können es selber nachlesen. Fürchtet euch viel mehr vor dem, der Leib und Seele töten kann in der Hölle. Also doch ein Gott zum Fürchten? an den die Christen glauben, wie kann Jesus das gemeint haben? Ich denke, das wird klar, wenn wir uns jetzt das Gleichnis anschauen. Ein Gleichnis, das Jesus Christus selbst erzählt hat, ein Gleichnis, das Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben, nach der Luther-Übersetzung, Lukas 14. Und ich hoffe, das wird dann einiges klären. Lukas 14 ab Vers 16. Wenn wir die Pointe verstehen wollen, also gewissermaßen den Knackpunkt, dann müssen wir bei Gleichnissen immer hingucken, wem Jesus das eigentlich erzählt in der jeweiligen Situation. Und hier wird in dem Vers vor dem Text, der Ihnen abgedruckt ist, in Vers 15 gesagt, dass Jesus mit einem Tischnachbarn gesprochen hat. Also Jesus hatte so eine edle Tischgesellschaft, zu der eingeladen war, gerade an ihre soziale Verantwortung erinnert. Er hatte zu denen gesagt, feiert nicht nur unter euch, ladet zu eurem Gastmahl auch mal die Kranken ein und die Krüppel und die Armen und kümmert euch um die, ladet die auch ein zu eurem Gastmahl. Und dann nimmt der Tischnachbar Jesu dieses Stichwort Gastmahl auf und sagt einen frommen Satz. Einen frommen Satz, einen sehr richtigen Satz. Er weiß, dass Jesus dieser Satz gefallen wird. Der hatte das nämlich oft mit ähnlichen Worten gesagt. Und der Tischnachbar sagt, apropos Gastmahl, glücklich kann sich derjenige schätzen, der das Brot isst im Reich Gottes. Also glücklich kann sich der schätzen, der das große Gastmahl Gottes mitfeiern darf im Himmel. Und daraufhin erzählt Jesus dann das Gleichnis. Das ist der Kontext. Das ist der Zusammenhang. Und er sagt, okay, dann lasst uns jetzt über dieses Gastmahl im Himmel sprechen. Und dann vergleicht Jesus den lebendigen Gott mit einem Menschen, der ein großes Fest ausrichtet. Und dann erzählt er dieses Gleichnis. Er aber sprach zu ihnen, es war ein Mensch, also hier redet er von Gott. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl. Man kann übersetzen Gastmahl. Das ist also ein, nicht unser Abendmahl, sondern ein großes Fest und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Gastmahls, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der Zweite sprach, ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Eingeladen? Eingeladen zum ewigen Leben? Nun, für viele klingt das auf den ersten Blick nicht sehr attraktiv. Ja. Allerdings fällt auf, dass häufig in der Bibel der Himmel, das ewige Leben, verglichen wird mit einem rauschenden Fest. Schon im Alten Testament. Es ist auffällig. Der Himmel, ein rauschendes Fest. Nun, damit sagt Jesus nicht, das ewige Leben ist eine einzige Orgie. Aber dieses rauschende Fest ist ein Bild für riesige Freude. Eine riesige Freude. Nun, bestreite ich nicht, dass ein üppiges Festessen auch etwas Herrliches ist. Und ich hoffe, dass unser bescheidener Imbiss nach diesem Gottesdienst auch zumindest schmeckt. Aber rauschendes Fest, wenn das alles wäre, was der Himmel zu bieten hätte, dann würde es auf Dauer etwas langweilig im Himmel werden. Das sehen wir übrigens an den Leuten, die sich wegen ihres Reichtums, und davon gibt es ja genug, die sich wegen ihres Reichtums täglich üppiges Schlemmern und totalen Luxus leisten können. Wissen Sie, wenn das alles bleibt, dann macht es ihnen irgendwann überhaupt keine Freude mehr. Weil sie merken, den Hunger in meinem Herzen, den kriege ich durch den Luxus nicht satt. Egal, ob das ein Luxus ist an Essen, an Aktivitäten, an Reisen, was auch immer. Den Hunger in meinem Herzen kriege ich so nicht gestillt. Da muss noch mehr kommen. Und das Besondere an diesem Gastmahl im Himmel, und das macht letztlich diese Freude aus, diese pulsierende, beständige Freude, das Kennzeichnende daran ist, dass dort endgültig etwas heil wird, was bei uns Menschen und in uns Menschen kaputt gegangen ist. Und das ist das wichtigste Verhältnis, das es in unserem Leben gibt, nämlich die persönliche Beziehung zu Gott, zu dem Gott, dem wir unser Leben verdanken. Den meisten Menschen ist das gar nicht bewusst, dass ihr Verhältnis zu Gott kaputt ist, weil sie sich schon so weit von ihm entfernt haben, dass sie es gar nicht merken. Es stört sie auch nicht mehr. Es hat sie vielleicht noch nie gestört. Dass der heilige Gott in ihrem Leben keine Rolle spielt oder höchstens so eine Nebenrolle, es hat sie vielleicht noch nie gestört. Und sie merken nicht, dass sie seine guten Absichten mit Füßen treten, dass sie seinen Willen ignorieren, verachten. Sie haben seinen Liebesbrief, die Bibel, irgendwo in ihrem Haushalt weit weg in die hinterste Ecke gestellt. Man kann das vergleichen mit einer gestörten Beziehung zwischen zwei Menschen. Solange die beiden noch darunter leiden, solange die beiden noch darüber traurig sind, etwa in einer schwierigen Ehe, werden sie immer versuchen, den Bruch zu heilen. Ist zumindest der Wunsch in ihrem Herzen da, das wieder in Ordnung zu bringen. Aber wenn es sie nicht mal mehr stört, ist fast alles kaputt. So wie jene Tochter, die sich in ihrer Arbeit total gestürzt hatte und darüber ihre alte, verwitwete Mutter völlig vergaß. Die Mutter schrieb lange Briefe, es kamen nur kurze Karten zurück. Hätte man die Tochter gefragt, wie es um das Verhältnis zu ihrer Mutter steht, dann hätte sie gesagt, ach, gibt's doch kein Problem, ist doch alles in Ordnung. Weil sie in ihrem Herzen schon so weit von ihrer Mutter weg war, dass sie nicht merkte, wie das persönliche Verhältnis kaputt ging. Also das heißt, erst wer versteht, wie kaputt unser Verhältnis zu Gott ist, erst der ahnt die Freude, wenn dieses Verhältnis wieder in Ordnung kommt. Wenn Menschen, die von Gott geschaffen sind und sich losgerissen haben, Gottes Kinder wieder werden, wenn sie ihm wieder glauben, wenn sie anfangen, auf sein Wort zu hören, wenn sie in seiner Gemeinschaft leben. Und Jesus sagt, wo das passiert, da beginnt das Reich Gottes, da beginnt ein Festmahl. Und darum hat dieses Reich Gottes, wenn Sie so wollen, zwei Abteilungen. Es gibt eine diesseitige und eine jenseitige Abteilung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes beginnt schon hier. Es beginnt dort, wo ein Mensch anfängt, Jesus ernst zu nehmen und ihm zu vertrauen und nach seinem Willen zu fragen. Und das Reich Gottes hat eine jenseitige Abteilung. Das ist die Ewigkeit. Das ist der Himmel. Das ist die ewige Welt Gottes. Und in manchen Zeiten, wo es uns gut geht, da erscheint uns das sehr, sehr fern und sehr, sehr unbedeutend. Aber wenn die Krisen kommen und wenn es auf die Zielgerade geht, dann wissen wir, was daran hängt. Aber die Bibel sagt auch sehr deutlich, dass in der jenseitigen Abteilung des Reiches Gottes nur der dabei sein wird, wer jetzt hier ins Reich Gottes eintritt, wer jetzt hier sein Verhältnis zu Gott in Ordnung bringt. Und darum setzt Gott alles dran, dass wir jetzt diese Einladung hören. Und darum jetzt der Ruf, am großen Gastmahl teilzunehmen. Und darum jetzt diese weit gestreute Einladung. Hier steht ja, er lud viele dazu ein in Vers 16. Der Gastgeber ist großzügig. Er sendet den Knecht aus und er lässt sagen, kommt, es ist alles bereit. Also das ist kein Sponsorenmahl, wo ihr euch die Eintrittskarte kaufen könnt. Das ist nicht mein Kirchencafé in der BEG Hannover, wo man teilweise noch Salate mitbringt oder auch nicht. Es sind aber auch alle herzlich eingeladen, die keinen Salat mitgebracht haben. Nein, es ist da alles total gratis. Gott sagt, ich schenke dir den Himmel. Und dann passiert etwas Dramatisches. Und das beweist, wie aktuell dieses Gleichnis ist. Und das beweist auch, dass wir in unserem Herzen eigentlich genauso gepolt sind, wie die Menschen, die das Gleichnis damals zum ersten Mal hörten. Was passiert hier eigentlich in Vers 18? Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und so geht es weiter. Also die Eingeladenen wollen nicht kommen. Sie lassen sich das Fest entgehen. Sie schätzen es gar nicht. Sie brauchen es auch gar nicht, so meinen sie. Heaven can wait. Das ist ihre Devise. Der Himmel kann noch lange warten. Was geht's mich an? Und jetzt wird es kritisch. Denn Jesus macht deutlich, diese Einladung hat ein Verfallsdatum. Vers 18, und sie fingen an, nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der zweite sprach, ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig. Das ist doch eigentümlich. Was ist hier passiert? Sie müssen wissen, in Israel gab es eine Sitte, die besagte, dass zu großen Anlässen 2-mal eingeladen wurde. Es gab so etwas wie eine Voreinladung, die hatten die Leute ja offensichtlich schon erhalten, denn in Vers 17 ist ja von den Geladenen, also von den bereits Geladenen, die Rede. Das heißt, die konnten sich vorbereiten, sie konnten sich darauf einstellen, sie konnten das in ihrem Timer notieren, den Termin. Und dann gab es den Startschuss an die Geladenen. Jetzt geht's los, jetzt ist alles bereit. Und so hat der Bote hier mit der Nachricht losgeschickt, die Tische sind gedeckt. Leute, der Herd ist warm, die Weinkrüge sind gefüllt, jetzt fehlen nur noch die Gäste. Und dann geht's los. Aber da plötzlich passt es den Leuten irgendwie nicht. Heaven can wait. Das Fest muss warten. Gott soll sich gedulden. Und immerhin ringen sie sich noch eine Entschuldigung ab. Das ist so das letzte Maß der Höflichkeit, dass sie waren. Ja, Vers 18, der Acker-Typ, der hat gerade Grundstücksverhandlungen abgeschlossen. Da geht's also um seinen Besitz. Dann Vers 19, die 5 neuen Ochsengespanne. Gut, heute würde man sagen Trecker. Das ist die Arbeit. Und der Vers 20, nun gut, der hat die Frau seines Lebens gefunden. Das sind alles großartige Lebensfelder, Lebensbereiche. Das kann alles sehr, sehr gut und positiv sein. Besitz, ordentliche Arbeit, Familie. Das ist ja alles was Gutes eigentlich. Aber hier muss es als Entschuldigung dafür herhalten, dass die Menschen Gott die kalte Schulter zeigen. Und plötzlich bekommen Besitz, Arbeit und Familie einen völlig anderen Zusammenhang. Und wenn Sie mal hingucken, bei genauer Betrachtung sind diese Entschuldigungen doch ziemlich fadenscheinig. Also den Acker, den kann er auch noch morgen anschauen. Hätte er besser terminieren sollen. Er hatte ja die Voreinladung schon seit langem vorliegen. Die Überprüfung der Ochsen auf ihre Tauglichkeit, nun ja, die ist doch bestimmt schon vor dem Verkauf erfolgt. Der wird doch nicht so blöd gewesen sein, die Ochsen im Sack zu kaufen, sondern der wird das geprüft haben. Plötzlich muss er das nochmal auf seine Tauglichkeit hin überprüfen. Tja, und die Frau, warum bringt er die nicht eigentlich mit zum Fest? Sie merken, die Entschuldigungen, die sind so banal, so nichtssagend und damit sind sie wiederum sehr vielsagend in ihrer nichtssagenden Qualität. Denn sie zeigen, dass der Gastgeber den Leuten einfach nicht so wichtig ist. Das ist die Quintessenz. Sie haben nichts persönlich gegen ihn. Sie wahren so einigermaßen die höfliche Form. Sie fallen nicht aus der Rolle. Sie behandeln den Knecht mit Anstand. Sie haben nur nicht viel Zeit für ihn. Und das heißt, in dem Moment, und das ist der Knackpunkt hier, in dem Moment, wo sie sich entscheiden müssen zwischen den Dingen des, ja, was wir so nennen würden, das normale Leben, zwischen den Dingen des normalen Lebens und der großen Einladung Gottes, da fällt die Einladung hinten runter. Und damit beweisen diese Leute eine tragische Naivität, wie wenig sie wirklich von der Bedeutung dieser Einladung kapiert haben. Sie sind absolut naiv gegenüber der Tatsache, dass es hier um die Schicksalsfrage ihres Lebens geht. Und sie lassen das sausen für diese Termine, die sie auch anders hätten behandeln können. Und das Bild, das Jesus hier zeichnet, ich denke, das spricht für sich selbst. Das heißt, die meisten Menschen wollen sich von dem heiligen Gott nicht stören lassen in ihrem Alltagstrott. Das Verhältnis zu Gott, zu Jesus, ist ihnen einfach nicht wichtig genug. So viel wird da schon nicht dran hängen, denken sie. Und außerdem, die Einladung läuft ja nicht weg. Es wird neue Feste geben, neue Einladungen. Der Bote wird schon irgendwie wiederkommen. Und so spielen wir mit Gott. Und wir spielen mit seiner Einladung. Und wir spielen, ohne es zu ahnen, auch mit unserem Leben. Ja, sonst versuchen wir doch nach allen Regeln der Kunst uns abzusichern. Durch Vorsorgeuntersuchungen und Versicherungen und alle möglichen Dinge. Und hier an dem Punkt, wo sich alles entscheidet, lassen wir es laufen. Und genau vor dieser Fehleinschätzung will Jesus uns mit diesem Gleichnis warnen. Indem er deutlich macht, du, die wichtigste Einladung, die es gibt, hat ein Verfallsdatum. Gott lässt nicht mit sich spielen. Es kommt der Punkt, wo Gott dich gehen lässt. Es kommt der Punkt, wo Gott dich in Ruhe lassen wird. Wo Gott sagen will, okay, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Und das genau macht Vers 21 deutlich. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, so jetzt lad die anderen ein. Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Und dann kommt diese Konsequenz in Vers 24, denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Damit macht Jesus deutlich, es wird einen doppelten Ausgang der Geschichte geben. Es wird die Trennung geben zwischen denen, die Gottes Einladung angenommen haben und denen, die sie abgelehnt haben. Und das hat Jesus mit dem Begriff Hölle bezeichnet. Diese ewige, letztlich selbst verschuldete Trennung von dem, der mir alles schenken wollte, in alle Ewigkeit. Und das meinte Jesus in Matthäus 10, Vers 28, wenn er sagt, fürchtet den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das müssen wir ernst nehmen. Und schauen Sie mal, diese Leute waren nicht das, was wir grobe Sünder nennen würden. Das ist doch, geht doch da alles sehr bürgerlich und ordentlich zu. Die waren nicht prinzipiell gegen Gott. Und die Bibel macht deutlich, dass die Hölle einmal voll sein wird mit Menschen, die nicht prinzipiell gegen Jesus waren. Die möglicherweise Taufschein, Konfirmationsurkunde, Spendenbescheinigung en masse vorweisen konnten, die vieles mitgemacht hatten, aber in ihrem Herzen der Einladung Gottes nicht gefolgt sind. Und immer, wenn es die Alternative gab zwischen Gott und irgendetwas, was damit konkurrierte, haben sie gegen Gott entschieden. Und für diese Leute, sagt Jesus, wird es am Ende ein tragisches Erwachen geben. So großzügig Gottes Einladung ist, so geduldig Gott seinen Menschen nachgeht, so liebevoll er die verlorenen Schafe wieder einsammeln will, so ernst sind die Folgen für den, der diese Liebe mit Füßen tritt. Und darum ist es ein Missverständnis zu glauben, der Gott der Bibel sei nicht zu fürchten. Hier steht das Wort zornig in Vers 21. Der Zorn Gottes, das meint nicht einen unbeherrschten Gefühlsausbruch, das meint nicht ein beleidigtes Sich-Zurückziehen Gottes, sondern dieser Zorn Gottes, das ist Gottes Haltung gegenüber Schuld. Und dieser Zorn Gottes ist begründet in Gottes Gerechtigkeit und in Gottes Heiligkeit. Aber auch das wird hier am Ende auf alle Fälle klar. Gott wird in seinem Himmel nicht allein sein. Viele werden dort sein und seine Freude teilen. Und deswegen steht ja auch in Vers 23 diese Formulierung, dass mein Haus voll werde. Viele werden dabei sein beim großen Fest in der Ewigkeit, weil sie jetzt ihr Leben an Jesus festmachen. Und die Frage am Ende lautet, was für Leute werden das sein, die dabei sind? Und wer wird dazugehören? Diese Frage beantwortet Jesus zum Schluss. In Vers 21 bis 23. Und der Knecht kam zurück und sagte es seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Gott will viele dabei haben. Was sind das für Leute? Jeder darf kommen, wie er ist. Und die Leute kommen wirklich. Die kommen wirklich. Das wird hier eindeutig gesagt. Schauen Sie mal, wir können uns richtig vorstellen, wie sie reingeführt werden in diesen Festsaal, wie sie sich staunend umschauen, wie schön das alles ist. Und keiner, der rein will, wird abgewiesen, egal wie dreckig er ist, egal wie gut oder übel er riechen mag. Der Hausherr nimmt alle, die kommen, in die Arme und sagt, willkommen daheim. Ich freue mich, dass du da bist, ausgerechnet du. Und sie kriegen vor Staunen den Mund und die Augen nicht mehr zu. Was sind das für Leute? Sie sind bedürftig. Das ist das Kennzeichen. Und jetzt kann schnell wieder ein Missverständnis kommen. Es geht Jesus nicht darum, bitte halten Sie das glasklar fest, es geht Jesus nicht darum, Armut oder Krankheit romantisch zu verklären. Das ist hier nicht gemeint, definitiv nicht. Armut und Leid ist kein Freifahrtschein für den Himmel. Armut und Leid können das Herz genauso hart machen gegen Gott wie Reichtum und irdisches Glück. Nein, hier zeigt Jesus auf, wie Gott uns alle sieht. Das ist gemeint. Hier zeigt Jesus auf, wie Gott uns sieht und wie wir uns sehen müssen, wenn wir in den Himmel reinkommen wollen. Darum die Krüppel und die Armen und die Bedürftigen. Wissen Sie, den Platz im Himmel, den können wir uns nicht erarbeiten, den können wir uns nicht verdienen. In den Himmel kommt keiner, weil er da so gut reinpasst. In den Himmel kommt keiner, weil er für Gott eine gute Partie wäre oder weil wir moralisch so hochstehend oder religiös so interessiert oder was auch immer werden. Das können wir uns abschminken. Unser zerstörtes Verhältnis zu unserem Schöpfer können wir uns niemals selbst reparieren und zurechtflicken, wenn wir uns ein wenig religiös bemühen. Schauen Sie, das ist eine ganz tiefe Wahrheit, die der Knecht den Leuten hier mitteilt. Haben Sie gemerkt, was der Knecht den Leuten nicht sagt? Der Knecht sagt den Leuten nicht, poliert euch mal ein bisschen auf. Nehmt noch mal 3 Stunden Anstandsunterricht, um bei diesem Fest dabei sein zu können. Lernt ein paar Choräle auswendig. Der sagt auch nicht, also wascht mal eure Klamotten notdürftig, damit ihr nicht so stinkt und etwas besser in dieses Festschloss reinpasst und dann könnt ihr es nochmal versuchen. Das sagt ja alles nichts, das wird auch nichts nützen. Schauen Sie, gegenüber diesem Gastgeber, der so völlig rein ist, da blieben wir doch bei größter Anstrengung sowieso Schmuddelkinder, jeder von uns. Ja, also ob nun in unserem Anzug 10 Fettflecken oder 7 sind. Was macht das für einen Unterschied? Oder ob die Schmutzschicht an unseren Händen nun 4 mm oder 6 mm dick ist. Ich bitte Sie, was trägt das aus? Das ist ein zu vernachlässigender Unterschied. Wir passen so oder so nicht rein in den Festsaal. Und darum sagt Jesus, du hast nur eine Chance. Du hast nur die Chance, dass du kommst, wie du bist. Denn wenn du so lange an dir rumputzen willst, bis du zu Gott passt, dann wirst du nie kommen. Du wirst nie kommen, wenn du so lange an dir rumsäubern und rumschrubben und moralisch rumprobieren willst, bis du irgendwann mal passt. Es gibt nur eins, was dir die Tür öffnet, und das ist das souveräne Machtwort des Gastgebers, der sagt, ich heiße dich willkommen, ich nehme dich an, ich erkläre dich zu meinem Kind und du gehörst jetzt in dieses Haus. Und die bange Frage zum Schluss lautet, zu wem spricht Gott dieses Machtwort? Und da macht Jesus hier sehr klar, er spricht es zu dem, der Gottes Urteil Recht gibt. Er spricht es zu dem, der sich zu diesen Leuten in Vers 22 und 23 dazustellt und er sagt, ja, so bin ich. So stehe ich da vor Gott. Ich bin keine gute Partie für ihn. Ich habe es nicht verdient, dass er mich in Gnade ansieht. Wenn ich an die ganze Ignoranz denke, mit der ich mein Leben gelebt habe, an meine Selbstbezogenheit, meinen Unglauben, die vielen verpassten Gelegenheiten. Ich gehöre zu den Leuten, von denen da in Vers 22 und 23 geredet wird. Und wissen Sie, wer da erstmal angekommen ist, weil er kapiert hat, wie heilig Gott ist und was Gott für einen Maßstab hat, der sieht dann auch ein, warum er den, der dieses Gleichnis erzählt hat, nämlich Jesus, warum er den persönlich braucht. Denn nur Jesus hat die Lösung für unseren Schmutz und das Heilmittel gegen unseren Schuld, weil er stellvertretend die Strafe getragen hat, die wir verdient gehabt hätten. Dafür ist er am Kreuz gestorben und er ist dann auferstanden und damit hat Gott endgültig beglaubigt, das war gültig, was Jesus getan hat. Seine Vergebung gilt. Und jetzt kann Gott mir und Ihnen vergeben um Jesu Willen. Und das heißt am Ende, der wirkliche Gott ist eben nicht geflüchtet. Entgegen der Unterstellung von Charlie Hebdo und damit schließt sich der Kreis am Schluss. Sondern im Gegenteil, der lebendige Gott ist geblieben. Der lebendige Gott ist angetreten mitten im Dreck dieser Welt. Und er hat mein größtes Problem auf seine Schultern genommen. Und darum war es genau die richtige Antwort, die einige Christen gegeben haben auf das blasphemische Titelbild von Charlie Hebdo. Was haben sie gemacht? Sie gewannen den bekannten Zeichner der FAZ, Ivan Steiger, für ihren Plan. Und Ivan Steiger zeichnete dann in grafischer Anspielung auf das Titelbild von Charlie Hebdo, was Sie hier unter dem Predigttext abgedruckt finden. Das ist eine Karikatur von Ivan Steiger. Und die erschien dann am 13. Januar, also eine Woche nachdem Charlie Hebdos Titel bekannt wurde, in der FAZ auf Seite 5, so richtig schön groß und sichtbar. Ausgerechnet von Ivan Steiger. Und was zeichnet er dort? Er zeichnet ein Kreuz, an dem einer hängt mit weit geöffneten Armen. Und darunter dieses Gestrüpp. Ich habe mich lange gefragt, was er damit wohl meinte. Wahrscheinlich all die Verwickelungen und Verästelungen und unübersichtlichen Wendungen unseres Lebens. Mit all dem, wohinein wir uns verstrickt haben. Aber über allem das Kreuz. Das Kreuz wie ein Gipfelkreuz. Und wer zu diesem Kreuz kommt, der ist am Ziel. Und der Weg zu diesem Kreuz führt nicht über irgendeine moralische Anstrengung, sondern der Weg zu diesem Kreuz führt allein über das Gebet, dass ich mich vor dem, der da hängt und der dann auferstanden ist, wirklich persönlich beuge und sage, ich brauche dich. Und ich gebe zu, dass ich angewiesen bin auf das, was du dort getan hast, um gerettet zu werden. Und dann haben sie in großen Lettern drüber geschrieben, Gott ist da, also von wegen Flüchtling, nicht auf der Flucht. Und wissen Sie, hier hätten sogar die Blutspuren gepasst vom Original. Aber es ist nicht fremdes Blut, was der Sohn Gottes vergoss, sondern es ist nur sein eigenes, dass er sein Leben gab. für mich und für sie. Und so, das ist das Kreuz mit den ausgestreckten Armen, die offizielle Einladungskarte zum Fest. Und der da hängt, ist derselbe, der das Gleichnis erzählt hat, wenige Tage oder Wochen zuvor. Und darum dürfen wir jetzt wissen, am Kreuz erkämpft uns Jesus den Eintritt in den Himmel. Und deswegen konnte er auch mit vollem Recht sagen, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Seitdem ist diese Tür sperrangelweit geöffnet. Sie ist sperrangelweit geöffnet, weil Gott uns wirklich bei sich haben will. Aber zu dieser Tür kommen nur bedürftige Leute, die kapieren, dass sie Jesus und seine Vergebung brauchen. Und lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen, was Jesus für uns getan hat, das gibt's in keiner Religion der Welt. Ein Moslem zum Beispiel, der kennt keinen Mittler, der kennt keinen Stellvertreter. Auch Mohammed wollte und konnte nicht ein Stellvertreter für die Moslems sein. Der einzige Mittler, den es dort gibt, ist der Koran mit seinen Gesetzen. Das ist der Mittler für den Moslem. Und dann muss er zusehen, ob er es schafft. Und er kann nie wissen, ob es reicht. Aber keine Religion der Welt kann das tun, was Jesus für mich getan hat. Mir meine Schuld abnehmen. Und kein anderer als er kann mir Frieden schenken und mich gewiss machen. Und wissen Sie, darum gibt es im Islam auch für die Frömmsten der Frommen keine Gewissheit. Es gibt ein tragisches Zitat von Omar. Omar, das war einer der engsten Vertrauten von Mohammed. Und er hat kurz vor seinem letzten Atemzug auf seinem Totenbett Folgendes gesagt. Ich bin nichts anderes als ein Ertrinkender, verzweifelter als der Ertrinkende ist der, der beim Erblicken von Himmel und Hölle in der Vision begraben wird, hätte ich den ganzen Osten und Westen, wie gern würde ich alles aufgeben, um von dieser schrecklichen Furcht, diesem Entsetzen, das über mir hängt, frei zu werden. Wehe über Omar, wehe über Omars Mutter, wenn es dem Herrn nicht genehm sein sollte, mir zu verzeihen. Es ist die absolute Ungewissheit, obwohl er nun wirklich zu den engsten Vertrauten Mohammeds gehörte. Und ein Freund, der hat in Pakistan mal in einem Gespräch mit einem Moslem gesagt, Jesus Christus hat mich errettet. Und da hat der ganz ärgerlich geantwortet, ob man errettet wird, weiß nur der da oben. Jesus sagt, nein, du kannst es auch wissen. Du kannst Gewissheit bekommen. Denn wenn du ihm vertraust, wenn du Jesus vertraust, dann darfst du wissen, jetzt ist alles gut zwischen Gott und mir. Und jetzt am Ende unseres Weges ist auch klar, denke ich, wie Jesus das gemeint hat, als er sagte, dass der lebendige Gott sehr wohl ein Gott zum Fürchten sei. Nicht Gott ist der Risikofaktor, sondern wir. Gott will uns retten. Gott will uns dabei haben. Aber Gott ist zugleich heilig. Gott kann sich nicht mit unserem Schund arrangieren. Und darum setzt er alles daran, uns in unserer Selbstgerechtigkeit und in unserer Sturheit aufzuschrecken. Er schickt uns seinen eigenen Sohn, damit wir endlich einsehen, dass wir ihn brauchen, seine Vergebung, sein Leben. Und dann hören wir endlich auf, uns allein durchs Leben zu mogeln und nehmen dankbar und beschämt seine Einladung an, reinzukommen in den Festsaal für immer und ewig. Das ist die Perspektive. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.